8.7.2012, ich heirate diese Frau, Rebecca Ganschi. Wir sind jetzt ungefähr seit 7 Monaten miteinander verheiratet und ich hoffe glücklich, oder? Okay, sehr gut. Das haben wir vorher nicht trainiert. Wenn sie jetzt Nein gesagt hätte, oh, das wäre nicht so gut gewesen. Wir haben uns zur Gewohnheit gemacht, dass wir vor der Ehe, in der Ehe, gemeinsam miteinander lesen. Dass wir Ehebücher lesen, wie zum Beispiel Meine Wünsche, Deine Wünsche, Männer sind Frauensache oder Frauen sind Männersache. Und als wir die Bücher so zusammen gelesen haben, da ist mir aufgefallen, wie das so mit den Bedürfnissen der Frau ist. Die Bedürfnisse der Frau sind unter anderem Kommunikation, ja, Zärtlichkeit, kleine Aufmerksamkeiten und Lob und auch die Sexualität. Wie ist das so beim Mann? Was sind da so die Bedürfnisse? Ja, einige von euch grinsen jetzt. Natürlich, Sexualität, das ist beim Mann vorhanden. Das ist ein wichtiges Bedürfnis. Dann gemeinsame Freizeitgestaltung, auch Lob und Respekt und Kommunikation. Jetzt habe ich mich gefragt, was ist eigentlich das Wichtigste in einer Beziehung? Wir haben hier die Bedürfnisse der Frau, des Mannes. Was ist das Wichtigste? Und da sind die Ehebücher oder auch die Partnerschaftsbücher, kommen da übereins und die sagen, Zeit und Kommunikation, das ist ganz wichtig. Eine Beziehung kann nur funktionieren, wenn Zeit da ist füreinander und Kommunikation. Jetzt frage ich mich, wie sieht das in meinem eigenen Leben aus? Es gibt da Tage, wo ich viel unterwegs bin und ich besuche Leute, ich gebe Bibelstunden und ich komme abends spät nach Hause, da ist meine Frau müde und da sagt sie, Daniel, wir haben jetzt gar keine Zeit mehr füreinander und ich muss morgen früh aufstehen, ich muss zur Arbeit. Ja, dann redet man so ein paar Minuten miteinander, aber naja, es ist keine hochwertige Zeit, die man miteinander verbringt. Und da gibt es aber auch andere Tage, wo ich mir bewusst Zeit einplane für meine Frau, wo ich sage, okay, heute Abend gehen wir spazieren, heute unternehmen wir was. Und da habe ich eine Verabredung, ein Date mit dir. Und das schreibe ich dann manchmal auch in meinen Terminkalender rein, damit ich das nicht vergesse. Und andere Menschen auch nicht, wenn die meinen Terminkalender dann sehen. Und dann haben wir Zeit füreinander und wir reden miteinander. Und das ist wichtig. Eine Ehe, das ist so eine Beziehung wie jede Partnerschaft, die man pflegen muss. Sonst wird aus einem Nebeneinander oft ein Auseinander. Und das ist sehr gefährlich. Übertragen wir das mal auf die geistliche Ebene. Auch Jesus möchte zu uns, zu dir, eine Beziehung haben. Warum möchte er das? Warum möchte er eine Beziehung zu uns haben? Und wir wollen da das Wort Gottes aufschlagen. Johannes 6, Vers 35. Warum möchte Jesus mit dir eine Beziehung haben? Warum ist er an dir interessiert? Johannes 6, Vers 35. Und hier lesen wir die Worte Jesu. Johannes 6, Vers 35. Jesus aber sprach zu ihnen, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, den wird niemals dürsten. Warum möchte Jesus zu uns eine Beziehung haben? Was möchte er? Was ist sein Wunsch? Was lesen wir hier in Johannes 6, Vers 35? Jesus möchte uns Erfüllung schenken. Er möchte uns Glück schenken, Zufriedenheit und Frieden. Etwas, was uns die Welt nicht geben kann. Und ich glaube, das ist so vergleichbar mit einem Loch in unserem Herzen. Ich glaube, dass wir alle, dass alle Menschen auf der Welt auf der Suche sind nach etwas, was sie ausfüllt, was sie befriedigt, was ihnen einen Lebenssinn gibt. Und dieses Loch im Herzen, das so wie ein Puzzlestück aussieht und eine bestimmte Form hat, das kann nur Jesus füllen. Aber die Menschen versuchen das zu füllen mit anderen Dingen, mit anderen Puzzlestücken, die andere Formen haben, wie vielleicht die Medien, Genussmittel, Drogen, Beziehungen, Hobbys, Geld, Karriere, Arbeit und Besitz. Und natürlich, diese Puzzlestücke, ja, die passen vielleicht so ein bisschen, aber ganz passend tun sie nicht. Und so füllt uns das, was uns die Welt uns bietet, aus für einen bestimmten Moment, für eine bestimmte Zeitdauer, aber danach merken wir, dass dieses tiefe schwarze Loch in unserem Herzen immer noch da ist. Lesen wir einen anderen Text, Johannes 14, Vers 27. Johannes 14, Vers 27. Was möchte uns Jesus geben? Johannes 14, Vers 27. Frieden hinterlasse ich euch. Meinen Frieden gebe ich euch. Nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch. Euer Herz erschrecke nicht und verzage nicht. Was möchte Gott uns geben? Er möchte uns Frieden geben. Echten, tiefen Frieden, der nicht einfach wieder weggeht. Und ich habe das in meinem Leben selber erlebt. Da war die Zeit, wo ich nicht verbunden war mit Gott oder nicht wirklich mit Gott verbunden war, wo ich auf dieser Seite war. Und da gibt es dann diese Dinge wie natürlich die Medien, Arbeit, Partys und auch Genussmittel. Und das füllt einen für kurze Zeit aus. Da hat man Spaß und Freude, wenn man da in einer Diskothek ist, wenn man da laute Musik hört, wenn man ja, sich so im Zentrum der Aufmerksamkeit befindet. Aber danach, am nächsten Morgen, der nächste Tag dann, diese Leere, dieser Frust, dieser Scham auch, das war immer so ein Auf und Ab. Immer das Leben bis zur nächsten Party, bis zum nächsten High-Gefühl. Aber dazwischen war nur Leere, kein Sinn im Leben. Und der Moment, wo ich mein Leben Jesus übergeben habe, da hat sich auf einmal alles verändert. Da habe ich von Gott einen Frieden bekommen, der lange anhält, der nicht geht. Und auch wenn Leid da sind, Nöte und Probleme und Versuchungen, da ist Gott da im Leid. Und er schenkt Frieden und der Frieden, der ist da und der bleibt. Und mein Leben hat Sinn. Was ist das Wichtigste in einer Beziehung oder mit der Beziehung, mit deiner Beziehung mit Jesus? Und wir haben gesagt, dass eine Beziehung zwischen Mann und Frau, zwischen Rebecca und mir, aus zwei Dingen vor allem besteht. Was war das nochmal? Zeit und Kommunikation. Die beiden Dinge. Schauen wir uns das mal an. Wie ist das mit Jesus? Wie ist das mit unserer Beziehung? Zeit haben für Jesus, Zeit einzuplanen, mit Jesus gemeinsam etwas unternehmen. Studien haben ergeben, dass die meisten Ehepaare heute am Tag ungefähr nur durchschnittlich 10 Minuten miteinander reden. 10 Minuten miteinander reden, durchschnittlich pro Tag. Kein Wunder, dass heute mehr als jede zweite Ehe auseinander geht. Und Jesus, er ist da unser Vorbild. Wie hat er die Beziehung mit Gott gepflegt? Und wir finden in Markus 1, Vers 35 folgenden Text. Markus 1, Vers 35, da sehen wir, wie Jesus, unser Vorbild, Zeit eingeplant hat mit Gott. Er hat sich mit Gott verabredet, er hatte ein Date mit Gott. Markus 1, Vers 35, und hier lesen wir, ganz kurz zusammengefasst, Jesus verbrachte frühmorgens Zeit mit Gott. Ganz früh am Morgen, wo der Tag noch nicht richtig begonnen hat, da hat er Zeit für Gott. Und dann in Lukas 6, Vers 12, da verbringt Jesus die ganze Nacht Zeit mit Gott. Habt ihr schon mal eine ganze Nacht gebetet? Einen ganzen Tag gebetet? Ich weiß, wenn man so eine Stunde betet, ist das auch schon ziemlich lang. Aber hier verbringt Jesus Zeit mit Gott eine ganze Nacht. Und dann haben wir noch 1. Thessalonicher 5, Vers 17. Den Text, den kennt ihr vielleicht, einer der kürzesten Bibeltexte überhaupt in der Bibel. 1. Thessalonicher 5, Vers 17. 3 Wörter. Betet ohne Unterlass. Was heißt das? Zeit haben für Jesus. Wie geht das konkret? Soll ich den ganzen Tag beten? Immer und überall, wo ich bin? Wieso nicht? Ich glaube, damit ist nicht das Gebet gemeint, dass ich laut bete, dass ich auf die Knie gehe, sondern das heißt konkret hier, dass ich mit Jesus verbunden bin. Wie könnte das in meinem Leben ausschauen? Wenn ich morgens aufstehe, übergebe ich mein Leben Jesus, ich verbringe Zeit mit ihm, im Wort Gottes, im Gebet. Und dann, wenn ich vielleicht irgendwo hinfahre mit dem Auto, auf dem Weg zur Arbeit, dann rede ich auch mit Jesus. Dann bin ich mit ihm verbunden. Ich habe da einen Kontakt. Und dann, wenn ich vielleicht eine Bibelstunde gebe, oder ich bin in der Klassenarbeit, oder ich sitze in der Schule, im Studium, da bete ich auch. Da sage ich, Herr Jesus, hilf mir, dass ich diesen Menschen irgendwie erreiche, dass ich vielleicht Zeugnis geben kann. Helf mir bei der Klassenarbeit. Herr Jesus, ich verstehe das nicht, was der Lehrer da gerade vorne erklärt. Naja, und der andere Kollege ist nicht so gerade so nett zu mir. Herr Jesus, greif doch einfach ein. Mit Gott verbunden sein. Wenn ich am Nachmittag spazieren gehe mit meiner Frau und ich sehe die Vögel, den blauen Himmel, endlich die Wärme, auf die wir gewartet haben, dann kann ich sagen, Herr Jesus, danke. Danke für das schöne Wetter. Danke für die Natur und für die Ruhe. Zeit haben für Gott. Jetzt frage ich mich, wie ist das in meiner eigenen Beziehung mit Gott? Wie ist das in deiner Beziehung mit Gott? Hast du Zeit für Gott? Hast du Zeit für Jesus? Wie viel Zeit verbringst du täglich mit Jesus? Weniger als 10 Minuten? Ich glaube, dann könnte es sein, dass deine Beziehung mit Jesus auch in ernster Gefahr ist. Es geht hier nicht, Achtung, nur um Quantität, es geht vielmehr um Qualität. Aber wenn ich keine Quantität habe, habe ich auch keine Qualität, das ist klar. Wie viel Zeit verbringst du mit Jesus? Der erste Punkt, Zeit. Der zweite Punkt war Kommunikation. Laut Joachim Lask, ein Diplompsychologe aus Darmstadt, und er sagt hier, das Geheimnis glücklicher Ehen ist die Kommunikation. Warum ist Kommunikation so wichtig, wird hier der Joachim Lask gefragt. Er sagt, Kommunikation ist das Nervensystem einer Beziehung. Wenn es hier krankt, dann krankt es im ganzen Körper. Wie kommunizieren wir mit Gott? Wie reden wir mit Gott? Natürlich, erstens durch das Gebet und zweitens auch durch das Wort Gottes. In anderen Worten, wir reden mit Gott und Gott redet mit uns. Und hier gibt es Extreme. Ich glaube, manche Menschen reden sehr gerne. Und wenn sie mit Gott reden, dann sagen sie, hier, das ist meine Liste, Gott. 1, 2, 3, 4, 5, 96, 97, 98, das sind meine Bitten. Aber sie lassen Gott keine, geben Gott keine Möglichkeit, dass er zu ihnen redet. Das heißt, es muss ausgeglichen sein, dass ich zu Gott rede und dass ich auch Gott eine Möglichkeit gebe, dass er zu mir redet. Wie ist das bei dir? Hörst du Gott, wie er mit dir redet? Hörst du Gottes Stimme, wenn du in seinem Wort liest? Die Bibel fordert uns auf, in Lukas 11, Vers 9, das ist eine dreifache Verheißung, bittet, so wird euch gegeben, suchet, so werdet ihr, was? Finden, klopfet an, so wird euch, was? Aufgetan. Eine Verheißung, Gott sagt, rede mit mir, suche, bitte, klopfe an und ich möchte da sein. Aber genauso möchte Gott auch mit uns reden. Matthäus 4, Vers 4. Der Mensch lebt nicht von Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Munde Gottes geht. Wenn ich in der Bibel lese, ist das so wie mit dem Essen. Ich nehme etwas auf, Gott spricht zu mir. Und keiner von uns würde auf die Idee kommen, ja, heute esse ich mal nichts. Heute brauche ich nichts essen. Und übermorgen auch nicht. Und den Tag danach auch nicht. Aber wie ist das mit unserer Andacht? Mit dem Bibelstudium. Sagen wir da manchmal vielleicht, ah, heute brauche ich das nicht. Die Andacht, das Bibelstudium, heute ist das nicht so wichtig. Das kann ich morgen aufholen. Das ist gefährlich. Wie können wir praktisch das umsetzen? Kommunikation. Und ich möchte euch heute so zwei, drei Tools, zwei, drei Werkzeuge mit auf den Weg geben, wie mein Gebetsleben neu aufgefrischt werden kann. Erstens, bete strukturiert. Ich weiß nicht, wie du betest. Ob du einfach so betest, wie du redest, und dann sagst du ja Jesus, und dann kommt deine Liste von Anliegen. Vielleicht fällt dir das Beten manchmal schwer, du weißt gar nicht, was du sagen sollst. Ich glaube, es gibt Momente, wo wir einfach auch frei mit Gott reden sollen. Das ist sehr wichtig. Aber, was ich für mich selber erfahren habe, wenn ich strukturiert bete, dann kann ich mich besser konzentrieren und ich habe einen roten Faden. Und ich möchte euch heute eine Struktur vorstellen und wenn ihr wollt, könnt ihr mitschreiben oder euch das merken. Das ist ganz einfach. Das ist die A, B, D, B Struktur. A, B, D, B. A, B, D, B. Und es fängt an mit A wie Anbetung. Ich lobe Gott dafür, wer er ist und was er mir bedeutet. A wie Anbetung. A, B, D, B. A, erstens Anbetung. Das heißt, ich komme zu Gott und ich sage, Gott, ich freue mich, dass du die Erde erschaffen hast, dass du mein Schöpfer bist, dass du für mich gestorben bist, Herr. A, Anbetung. Und dann B ist Bekennen. Ich bekenne meine Schuld vor Gott. Und das mache ich so, wenn ich dann abends im Bett bin oder morgens aufstehe, dann sage ich, Jesus, zeig mir, wo habe ich gesündigt. Manchmal vergessen wir das. Und dann zeigt mir oft der Heilige Geist, Daniel, heute warst du da nicht nett zu deiner Frau, da hättest du den anderen Autofahrer vorlassen sollen, da hast du dich vielleicht gut vorbereitet. Und dann sagt mir Gott das und er zeigt mir, wo ich gesündigt habe. Und dann bringe ich diese Sünden vor Gott im Gebet. A, Anbetung, B, Bekennen. Ich frage Gott, zeig mir, wo ich gesündigt habe und dann bringe ich diese Sünden Gott im Gebet vor. A, Anbetung, B, Bekennen. Dann haben wir D, Danken. Hier wieder ähnlich. Ich frage Gott, wofür kann ich dir dankbar sein? Und dann kommen mir so viele Sachen in den Sinn. Mein weiches Bett, meine Decke, dass ich hier einen Platz habe zum Schlafen, dass es warm ist, dass es gemütlich ist, dass ich genug zu essen habe, dass ich gesund bin, dass ich für Gott arbeiten darf, dass ich in einem Land lebe ohne Krieg, dass wir in der Endzeit leben, dass Jesus bald wiederkommt. So viele Sachen fallen mir da ein und das ist einfach wunderschön. A, Anbetung, B, bekennen und dann D, danken. Und dann schließlich der letzte Punkt, das ist bitten. B wie bitten. Bringe deine Anliegen vor Gott und bete konkret um Dinge, die da auf deinem Herzen liegen. Bete für andere Menschen, für dich selber, für Menschen, die vielleicht von Gott entfernt sind. A, B, D, B. Probier das mal aus. Es hat mein Gebetsleben verändert, revolutioniert, wirklich verändert. Beten macht mir jetzt Spaß und Freude. Dann zweitens, bete laut. Wenn du die Möglichkeit hast, bete laut, wenn du allein im Zimmer bist. Denn oft, vielleicht kennt ihr das, schweifen wir mit den Gedanken ab. Auf einmal sind wir ganz woanders, wo wir gar nicht sein wollten. Schon am Nachmittag, ja, bei dem Besuch oder auf der Arbeitsstelle in Gedanken. Wenn du laut betest, kannst du dich besser konzentrieren. Und du schläfst auch nicht ein. Ich weiß nicht, ob du schon mal eingeschlafen bist beim Gebet. Du schläfst nicht ein. Du bist dabei mit deinen Gedanken. Drittens, führe ein Gebetstagebuch. Ich habe meins heute leider nicht dabei, aber ein Gebetstagebuch ist etwas ganz Tolles. Das könnte ein kleines DIN A5 Heftchen sein. Und in diesem Gebetstagebuch, da schreibst du deine Anliegen, deine Bitten. Du trägst sie ein mit Datum. Und ich mache das jetzt schon einige Jahre. Und wenn ich zurückschaue, da sehe ich, wie viele Gebete Gott schon erhört hat. Dahinter steht dann ein Haken. Gott hat das Gebet erhört. Und ich habe da auch viele Menschen, ja, die hier in der Gemeinde jetzt gerade vor mir sitzen, das seid ihr, in diesem Gebetsbuch stehen. Und ich bete auch für einige Leute oder für viele von euch auch persönlich für konkrete Anliegen. Und ich merke, dass Gott wirkt, dass Gott auch Menschen verändert. Und das ist wirklich toll, wenn man sieht, wie Gott am Wirken ist. Wie ist das mit dem Bibelstudium? Wie können wir das machen? Und da erzähle ich euch heute wahrscheinlich nichts Neues. Also ich mache das so, ganz kurz, ich nehme mir einen Abschnitt in der Bibel vor, zum Beispiel Johannes 11, ein Kapitel, und ich frage mir zwei Fragen, ganz einfach. Erstens, was sagt mir der Text über Gott? Erstens, was sagt mir der Text über Gott? Und zweitens, was möchte Gott mir sagen? Zwei Dinge. Was sagt mir der Text über Gott? Und was möchte Gott mir sagen? Und wenn ich mir da Zeit nehme, dann höre ich auch, wie Gott zu mir redet. Wie Gott mir sagt, Daniel, in deinem Leben sieht das gerade so aus, und das musst du ändern mit Gottes Kraft. Oder ich erkenne Gottes Liebe, Gottes Allmacht, Gottes Güte. Jesus, er möchte dich erfüllen mit Lebenssinn, mit Frieden und mit Freude. Wie? Indem du regelmäßig verbunden bist, indem du regelmäßig Zeit verbringst mit ihm im Gebet, in seinem Wort. Im Zweiten Weltkrieg lag Walter Zülke an der russischen Front. Der Rückzug der deutschen Armee war im vollen Gange. Aber in einem Frontabschnitt, da sollte der Russe zurückgeworfen werden. Ein Stoßtrupp der Deutschen wurde ausgesandt, zusammengestellt, und unter diesen Soldaten war auch Walter Zülke. Ein Christ, jemand, der Gott vertraute, aber als Walter seinen Namen hörte, erschrak er zutiefst. Er wusste, das ist ein Himmelfahrtskommando. Er wusste, das wird mein letzter Tag sein. Und Angst kroch und Panik kroch ihn auf. Und da betete er zu Gott. Er sagte, Gott, ich will hier gleich kein Kanonenfutter sein. Ich will nicht sterben. Bitte tu etwas. Greif ein. Und es war diese stockfinstere Nacht, als der Trupp bis an die vorderste Linie ausrückte. Und dort lagen sie Mann neben Mann. Um 6 Uhr sollte der Angriff losgehen. Und Walter sah auf die Armbanduhr mit den Leuchtziffern vor seinem Kollegen und er sah, die Minuten ticken. 10 vor 6, 5 vor 6, 2 vor 6. Und auf 1 vor 6 ungefähr passierte etwas Unglaubliches. Ein Melder kam von hinten und er sagte, Leute, zurück, Angriff abgeblasen. Die Soldaten rotten ganz langsam aus der Linie heraus und gingen zum Kommandostab. Der Offizier war aber fassungslos. Was ist los? Was ist passiert? Ihr sollt hier drüben. Ihr sollt jetzt kämpfen. Warum seid ihr nicht hier? Warum seid ihr hier? Wer hat euch das gesagt? Keiner von uns hat dir diesen Befehl gegeben. Ihr kommt alle vor das Kriegsgericht wegen Befehlsverweigerung. Doch die Soldaten meldeten übereinstimmend, dass ein Melder aus der Dunkelheit gekommen war und er hatte gesagt, der Angriff ist abgeblasen. Keiner wusste, wer diese Meldung gegeben hatte. Keiner kannte diesen Mann. Doch Walter wusste, wer es war. Es war ein Engel Gottes, um diese rettende Nachricht zu geben. Und hier hat wahrscheinlich die Beziehung zu Gott, wahrscheinlich hat Walter Tülke das Leben gerettet. Er hat zu Gott geschrien, er hat gebetet und Gott hat eingegriffen. Auch deine Beziehung zu Gott kann dein Leben retten. Mehr noch, deine Beziehung zu Gott wird dein Leben retten. Dazu noch dir ewiges Leben schenken. Zum Schluss noch ein Text, Johannes 17, Vers 3. Johannes 17, Vers 3. Was zählt am Ende? Was ist am Ende wichtig, wenn Jesus wiederkommt? Das aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott, den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Jesus Christus wird bald wiederkommen, das wissen wir, das predigen wir schon seit 150 Jahren und Jesus wird kommen. Aber die Frage ist, wie kommt Jesus für uns wieder? Wie kommt Jesus für mich wieder? Wie kommt Jesus für dich wieder? Das ewige Leben ist, das lesen wir hier in Vers 3, da ist eine Bedingung, eine Voraussetzung, dieses Erkennen. Kenne ich Jesus? Kennst du Jesus? Hast du eine Beziehung mit ihm? Wenn Jesus wiederkommt, wirst du Jesus erkennen? Wird Jesus sagen, mein Freund, ich bin für dich gestorben und ich habe auf dich gewartet? Kennt Jesus dich? Wie sieht das mit deiner Beziehung zu Jesus aus? Verbringst du regelmäßig Zeit mit Gott, täglich, in seinem Wort, im Gebet? Redest du mit Gott und hörst du auch, wenn Gott mit dir redet? Freust du dich auf deine Andacht, auf deine Zeit mit Gott? Brennt dein Herz, wenn Gott mit dir redet? Oder sieht das anders aus? Vielleicht gibt es heute jemanden unter uns, und das ist ein besonderer Aufruf heute, kein Aufruf für jeden. Vielleicht gibt es heute jemanden unter uns, der sagt, meine Beziehung zu Gott, die ist nicht so, wie sie sein sollte. Die ist eingeschlafen. Heute möchte ich meine Beziehung zu Gott neu starten. Ich möchte sie erneuern. Wenn du dir vornehmen möchtest, ab heute mehr Zeit für Gott zu haben, mehr Zeit in seinem Wort zu verbringen, mehr mit ihm zu reden. Wenn du sagst, ich möchte noch einmal neu starten. Wenn du das bist, dann bitte ich dich, jetzt deine Hand zu heben. Beten wir gemeinsam. Unser Vater im Himmel, Herr, wir sind dir unendlich dankbar dafür, dass du alles gegeben hast, dass du deinen Sohn geopfert hast, dass dein Sohn für uns zum Fluch wurde und dass er unsere Sünden getragen hat. Obwohl wir letztendlich doch Sünder sind und immer wieder von dir weglaufen und dich enttäuschen. Herr, wir wollen jeden Tag mit dir Zeit verbringen in deinem Wort, im Gebet. Und du hast vorhin die Hände gesehen, das hat der Himmel registriert. Und die Engel haben das mitgeschrieben. Und ich möchte dich bitten, dass du diese Entscheidung, die Menschen, die sich heute gemeldet haben, die ihre Beziehung erneuern möchten mit deiner Kraft zu dir, möchte ich bitten, dass du ihnen hilfst, täglich ja Freude zu finden, in dein Wort zu lesen und dass du sie motivierst, dass sie mit dir, in der Beziehung mit dir glücklich werden. Herr, danke, dass du das tun wirst. Und danke, dass du uns helfen wirst auf dem Weg in den Himmel. Danke, Herr Jesus, dass du uns so sehr liebst. In deinem Namen, Herr Jesus. Amen.